herzlich willkommen zu unserem 34. Podcast, sage ich schon, zu unserer 34. Folge von unserem Podcast Echte Puppen. Und ihr werdet es nicht glauben, wir nehmen das jetzt zum zweiten Mal auf. Wir sitzen hier zu dritt mit der Tanja Reich, die Maria und ich, und wir hatten es wirklich super spannend aufgenommen und plötzlich war diese Karte voll. Deswegen wird das jetzt eine ganz spezielle Geschichte werden. So, jetzt zum Titel. Hey Puppe, feministische Perspektiven mit Tanja Reich. Hast du dir gut ausgedacht, Maria, den Titel. Dankeschön. Da habe ich auch ein bisschen einen Knoten im Hirn von unserer
Karpenrettungsaktion.
Es ist so ein bisschen gemein, wenn man schon irgendwie voll drin war. Und dann
genau, wir gehen jetzt nochmal 3 Schritte zurück, ja. Und fangen nochmal von vorne an und holen euch alle ins Boot.
Und dann unterbreche ich dich doch nochmal kurz vorher. Mhm. Weil ich finde, es hat auch einen ganz speziellen Zauber, wenn Dinge unwiederbringlich weg sind. Ich find das genial. Irgendwie hat das was, weil in unserer heutigen Welt wird alles gesaved, alles abgelichtet, alles gesichert. Und wenn es mal was gibt, was einfach weg ist, das hat was.
Zweiter Anlauf. Es hat auch was Magisches, aber auch was wir hier verbracht haben, nämlich in der letzten Folge haben wir hier ein Buch vorgestellt. Und heute sitzt die Autorin hier.
Hallo übrigens. Danke für die Einladung. Genau,
die liebe Tanja.
Entschuldigung, wir kennen uns ja schon gar nicht mehr richtig begrüßt.
Genau, wir haben die Tanja Reich hier zu Gast. Das ist die Autorin des Buches Die Puppe, das wir euch in der letzten Folge schon ganz kurz vorgestellt haben und auch im Grunde blind von der Leber weg empfohlen haben. Und freuen uns sehr, dass wir dich gewinnen konnten, nach Berlin zu kommen, zu uns in den Podcast zu kommen und dein Buch hier nochmal ganz ausführlich vorzustellen und zu besprechen. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz gelungenes Buch. Also für die, die das letzte Folge noch nicht mitbekommen haben, das ist ein, ja, das Buch heißt Die Puppe. Es ist ein schmaler, wunderschön gestalteter Band, auch wunderschön illustriert. Also sieht fast wie so ein kleines Geschenkbüchlein aus. Und es ist ein Essay über die Kulturgeschichte der Puppen und das Ganze, ja, angereichert mit persönlichen Geschichten, Beobachtungen und Erfahrungen aus Tanjas Leben. Es liest sich sehr gut, sehr schnell und sehr reichhaltig weg. Ich habe das an einem Abend gelesen und war so von der ersten bis zur letzten Seite begeistert und inspiriert. Was mir hier besonders dran gefallen hat, vieles inhaltlich kannte ich schon, ging dir wahrscheinlich auch, Laura, so. Wir haben ja hier auch schon das eine oder andere besprochen in unserem Podcast. Und was an dem Buch für mich neu war, war der ja konsequent feministische Blick auf das Thema Puppe. Und das hat mich auch, als ich dann das Buch zugeklappt habe, wusste ich auch, ich will da gerne eine Podcast-Folge drüber machen, wusste aber, dass Laura und ich, ja, dass wir eigentlich nicht sattelfest genug in dem Feminismus-Thema sind, dass ich das jetzt mir und uns zugetraut hätte. Und irgendwie führte dann so eins zum anderen. Tanja und ich hatten Kontakt. Sie hatte uns ja angeschrieben, ob wir das Buch hier vorstellen wollen. Und irgendwie entstand dann die Idee, dass du nach Berlin kommst. Mhm. Und bist auf unsere Einladung eingegangen. Und jetzt bist du hier und schon in der zweiten Aufnahme sozusagen.
Und es läuft immer noch.
Es läuft immer noch dabei. Genau. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt so elegant mache, dass das so zum ersten Mal klingt quasi. Ich habe schon gesagt, ich war begeistert. Von Laura wusste ich jetzt noch nicht, wie sie es fand, wie sie es gefunden hat. Wir hatten uns das eigentlich aufgespart, das jetzt hier in der Aufnahme zu besprechen. Sie hat es uns ja schon verraten, dass diese Aufnahme ist ja irgendwo in den Äther verschwunden. Aber vielleicht magst du noch mal deinen ersten Eindruck teilen.
Ja, den werde ich jetzt natürlich anders teilen als gerade eben, weil gerade eben
eine zweite Chance.
Aber ich hake mal da ein, wo du sagst, es liest sich schnell weg, das Buch, aber es braucht lange für die Verdauung. Und das finde ich sehr gut. Okay. Es sitzt nachhaltig in den Knochen. Und genau das war mein Punkt. Ich hatte das gerade, ich habe meine Beichte gerade schon abgelegt. Ich versuche die jetzt nochmal schnell abzulegen. Und zwar war es ein Punkt, wo es um unseren Podcast geht in dem Buch. Und da wie ich dann später erfahren habe, werde ich hinten doch erwähnt, aber wurde ich vorne nicht erwähnt. Und das, und dann fühlte ich mich beleidigt. Und das hatte ich. Und dieses Beleidigtsein war für mich der Türöffner zu diesem Buch. Weil ich dann noch versucht habe, mich zu rechtfertigen, also in meinem Kopf drin, was auch nicht funktioniert hat. Und jetzt habe ich den Bogen verloren. Ich war beleidigt, ich war beleidigt. Genau, und das war der gute Punkt, dass ich dadurch nochmal viel, viel tiefer ins Buch eingestiegen bin und gemerkt habe, wie wichtig das Buch ist und wie wichtig es ist, heutzutage eben das Thema Puppe so breit anzuschauen. Und ich denke, es ist vielleicht eine Unterstellung, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich denke, gerade in den Kreisen, in denen wir Puppen machen, sind wir, also jetzt so unsere Puppenkurse, ist es oft eine heile Welt und geschützter Raum, der wichtig und gut ist. Aber ich denke, auch wir dürfen manchmal unseren Horizont mehr aufklappen und schauen, was bedeutet es heutzutage in der Welt Frau zu sein und was für eine Verpflichtung habe ich eigentlich auch damit anderen Frauen gegenüber. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, ich nenne es jetzt mal mit Anführungszeichen Gänsefüßchen, in der heilen Welt der Puppen nicht, ja, das geht manchmal unter.
Ja.
Und das finde ich, das lernen wir vor allem von den jungen Frauen, oder das lerne ich vor allem von den jungen Frauen, dass sie einen anderen Blick da drauf haben und das finde ich gut, das möchte ich mir auch so ein bisschen zu eigen machen.
Ja. Und da kann es auch mal unbequem werden.
Genau, und das ist gut, wenn es unbequem wird.
Ja, und ich finde, das ging mir tatsächlich mit dem Buch auch ein bisschen so. Da sind schon Stellen drin, die mich auch angefasst haben. Oder wo ich so ein bisschen gedacht habe, das sieht sie jetzt aber ein bisschen streng. Mhm. Also hier, das geht mir jetzt aber zu weit. Das sehe ich ganz anders. Und da hat sich auch...
Was waren das für Stellen?
Also zum Beispiel am Anfang, also genau, wir können im Grunde können ja ein paar Dinge auslassen, wir können ja schon mal so ein bisschen tiefer in das Buch eintauchen. Am Anfang geht es ja sehr erstmal so um die Puppe als Spielzeug und da hatte ich so den Eindruck, dass der Blickwinkel sehr stark darauf lag, inwiefern die Puppe sozusagen Mädchenfürsorgetätigkeiten lehrt. Und ich gehe da absolut mit, dass es wahrscheinlich das Spielzeug ist, was Mädchen am ehesten auf ihre Rolle als Mutter vorbereiten soll. Und das sehe ich auch kritisch. Und das ist auch was ich so in den letzten 10 Jahren vielleicht auch an meiner Arbeit immer mal wieder so kritisch hinterfragt habe, wie trage ich eigentlich dazu bei. Und dann dachte ich so, aber Puppen sind doch eigentlich noch viel mehr. Es geht nicht nur um Fürsorge, es geht nicht nur um die zukünftigen Mütter. Puppen können ja eigentlich noch viel mehr sein. Das ist mir so, vielleicht habe ich da auch was überlesen, aber das ist mir damals zu kurz gekommen. Mhm. Wo ich dachte, es sind ja nicht nur Babypuppen, dann gibt es ja auch Jungs, die vielleicht mit Jungspuppen spielen können und dann haben Puppen so unterschiedliche Rollen. Und das war mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu eng gefasst. Wobei ich natürlich auch sehe, es passt auch zu diesem... zu dem Blickwinkel, den du ja von Anfang an drauf hattest.
Mhm. Ja. Sehr spannend.
Mhm. Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Blickwinkel so auf diese Fürsorge lag, weil es ja dann später den großen Bogen zieht zu dem, was Puppen noch alles sind, weißt du?
Mhm. Stimmt, das kommt.
Und dann fällt das gar nicht so auf, wenn man das von vorne alles behandelt sozusagen.
Und es ist ja auch total wichtig.
Ja.
Ich finde es auch gut, dass es am Anfang... Wir kommen darauf nochmal zurück. Weil wir wissen jetzt schon das eine oder andere über Tanja, aber ich würde jetzt, glaube ich, Tanja gerne nochmal kurz vorstellen.
Ja, unbedingt.
Dann tauchen wir nochmal in die Geschichte des Buches ein und dann kommen unsere inhaltlichen Fragen. Genau, also Tanja Reich ist 1986 in Merane in Italien geboren. Sie lebt heute in Wien. Du bist Autorin, schreibst hauptsächlich über feministische Themen. Du hast schon 2 Romane veröffentlicht, 2019 dein Debütroman Jesolo und 2022 Schwerer als das Licht. Zuletzt ist dieser wunderbare Essayband erschienen, Die Puppe. Du hast schon 2 Anthologien rausgegeben. Das Paradies ist weiblich, 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben und frei sein, das Ringen um unseren höchsten Wert. Und du bist nicht nur Autorin, sondern du bist auch im Verlagswesen tätig und bist Programmleiterin für Kinderbuch und Literatur im Leikam Buchverlag.
Genau, und ich gebe auch Workshops für literarisches Schreiben an der TU in München.
Genau, das haben wir in unserer ersten Aufnahme auch schon sehr wertschätzend aufgenommen. Da hatten wir gesagt, dass es irgendwie schön ist, dass das literarische Schreiben auch an die deutschen Universitäten.
Das liebe ich sehr, das Unterrichten. Ja, das ist wirklich schön, mit Studierenden zu arbeiten und auch wirklich so das erste, manche Leute schreiben mir dann vielleicht auch das erste Mal oder tragen zum ersten Mal Texte vor und ich bin sehr bereichert, wenn ich bei diesem Prozess mit dabei sein kann.
Oh, das glaube ich, ja. Ja.
So, und das sind so ein bisschen ähnlich wie bei euch eigentlich.
Ja, Workshops. Ja. Genau, ja, ja. Mhm. Und das sind dann Studierende von diesen, ich nenne es diese technischen Fächer, weil ich so ein untechnischer Mensch bin, aber von Fächern, wo man jetzt, die man jetzt nicht unbedingt mit Literatur in Verbindung bringt.
Genau, das ist eben, die sind dann aus der Elektrotechnik zum Beispiel oder ich merke mir nicht mal alle Studiengänge, weil es so manche auch komplizierter klingen, aber es gab jetzt auch eine Studierende, die KI studiert und eben ganz verschiedene Blickwinkel und das merkt man den Texten dann auch an und ist auch spannend, weil jede studierende Person dann auch mit ihrem eigenen Blickwinkel von ihren Studienrichtungen hineinkommt und die Texte dann sehr heterogen sind.
Bist du eine Geburtshelferin für Texte? Und wir sind Geburtshelferin für Puppen.
Genau, ja.
Ja, dein Buch ist im Residenzverlag erschienen in der Reihe Dinge des Lebens. Und dazu heißt es im Klappentext. Ich lese es mal direkt vom Buch ab, solange das Licht noch halbwegs gut ist. Dinge des Lebens machen das Alltägliche besonders und das Besondere persönlich. Ausgewählte AutorInnen schreiben über ein Ding, das aus ihrem Leben nicht wegzudenken ist. Und du hast dich für das Thema Puppe entschieden. Und warum ist die Puppe aus deinem Leben nicht wegzudenken? Und oder anders gefragt, was macht Puppen für dich so faszinierend, dass du ein ganzes Buch drüber geschrieben hast?
Also ich habe dann länger darüber nachgedacht, was eigentlich so ein Ding des Lebens ist, weil es wurde mir sehr freigestellt. Also die Jessica Beer vom Verlag hat mich angerufen und gefragt, ob ich ein Buch darüber schreiben möchte. Und ich habe dann nachgedacht und hätte zuerst an das Buch gedacht. Es wäre aber sehr langweilig gewesen, wenn ich über Bücher auch noch ein Buch schreibe, wenn ich so viel zum Thema Bücher in meinem Leben mache. Und die nächste Idee wäre das Fahrrad gewesen. Und beide Gegenstände waren schon vergeben in der Reihe. Und ich bin dann irgendwann nach langem Brainstormen in einem Auto mit meinem Partner tatsächlich irgendwann auf diese Idee gekommen mit der Puppe. Und das hat sich dann immer mehr gefestigt. Und das Spannende ist, dass ich ja eigentlich eher eine negative Erinnerung an meine Puppen hatte. Und eher, es ist so ein unangenehmer Gegenstand, die sind so hart, die Hände pieksen beim Schlafen oder eben auch, wenn ich hatte so eine Tradition als Kind, dass ich, ich hatte so eine Schublade und da waren meine ganzen Kuscheltiere und Puppen drin und die habe ich alle auf mein Bett verteilt und so einen Kuscheltier-Puppenturm gebaut und habe mich dann bin dann raufgeklettert auf den Kasten und bin von oben runter gesprungen, mitten hinein. Und diese Puppen, die waren dann immer so ein bisschen schmerzhaft. So, die haben dann wirklich nochmal ordentlich reingepikst. Und ich habe auch den Lattenrost ruiniert. Das habe ich euch nicht erzählt.
Ja, das ist was Neues.
Und genau, also ich hatte wirklich eine sehr innige Beziehung zu meinen Kuscheltieren. Und wollte eigentlich diese Erzählung breit treten. Ich habe ja nicht gern mit Puppen gespielt und Puppen sind das Böse. Also nicht so, aber man kommt oft mit so einer naiven Sicht auf ein Thema hinein Und dann habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, gell, das stimmt, ich habe nicht gerne mit Puppen gespielt. Und sie sagt, das stimmt überhaupt nicht, Tanja, du hast es geliebt, mit Puppen zu spielen. Da gab es besonders eine, die hast du ganz gern gehabt und mehrere Puppen und so weiter. Und dann ist meine Familie auch noch in die Schatzkiste der Fotoalben losgegangen und hat viele verschiedene Bilder zutage gebracht, die ich auch verarbeite. Also es gibt in diesem Buch auch meinen Weg zur Recherche und wie ich eigentlich dahin gekommen bin, herauszufinden, wie sich die Erinnerung eigentlich mit der Realität verbindet. Und faszinierend finde ich den Gegenstand deswegen, weil und ich bin extrem froh, dass ich nicht das Buch und nicht das Fahrrad gewählt habe, sondern die Puppe, weil ich denke, dass die Puppe ist ein Gegenstand, der uns in die Wiege gelegt wird, also der uns natürlich auch in unserem Rollenverhalten prägt. Später als Jugendliche werden wir auch irgendwo zu Püppchen gemacht, wie Puppen behandelt. Mhm. Also auch gerade, wenn wir jetzt über Epstein, habe ich auch viel drüber nachgedacht, wann hat das eigentlich begonnen, dass es mir zum ersten Mal jemand nachgepfiffen hat und wie alt war ich da eigentlich? Und da war ich
sehr jung, ne?
Sehr jung, genau. Das ist so dieser eine Blick darauf, aber der andere ist natürlich, dass Puppen eine große Faszination haben und die Puppentradition auf aller, also es gibt Puppen in jeder Kultur auf der ganzen Welt. Also was erzähle ich euch? Ihr wisst das natürlich.
Das darfst du gerne auch für unsere Ohren. Wir hören das ja, auch gerne mal aus einem anderen Mund.
Und es ist halt der älteste Gegenstand und Puppen gibt es so lange, wie es die Menschheit gab. Und es gab immer dieses Bedürfnis, auch sich zu reproduzieren. Und da gibt es ja jetzt diesen Makaken, der mit einem Affenkuscheltier kuschelt. Das ist viral gegangen. Aha, und da sieht man, dass selbst ein Makake das Bedürfnis hat, so ein alter Ego in den Arm zu nehmen.
Und er erkennt sich, oder kann man das wahrnehmen, ob der sich erkennt in diesem Affenkuscheltier?
Ich nehme an, das spielt eine Rolle.
Das wird eine Rolle spielen. Mhm. Ah, das ist interessant. Das ist irgendwie mir noch nicht ausgespielt worden.
Das nehmen wir auch noch nicht.
Und ich finde, dass der Gegenstand Puppe einfach so viel abdeckt von Themen, die mich interessieren, eben das Unheimliche, das Düstere, aber auch das Magische, das auch der Blick in Richtung Selbstbestimmung. Und ich finde auch gerade, auch bei euren Workshops und auch in vielen anderen Konstellationen gibt es ja, also ich habe darüber gesprochen, über den Workshop, wo vor allem schwarze Personen, People of Color zum Beispiel, in einer Runde Puppen machen und es auch ein Akt der Heilung und der Selbstermächtigung ist. Und das finde ich, also leider habt ihr diese Folge zu spät produziert. Ich habe auf die internationale Puppenfolge nämlich gewartet.
Ich weiß, das hast du mir geschrieben, da hast du das Buch schon abgegeben. Ne?
Genau, und ich fand tatsächlich in dieser Folge unheimlich spannend, über diese Puppen in Südafrika, die auch aus ein Stück Kleidung genäht waren und eben auch auf die schweren und düsteren Zeiten des Lebens dieser Frauen berufen und die dann weitergegeben werden an die nächsten Generationen. Ja. Das hätte ich eigentlich gerne für meinen Schluss dann. Aber eben deswegen.
Du hast in unserer ersten kurzen Aufnahme schon gesagt, dass du eventuell an einem zweiten Puppenbuch Interesse hast. Also Themen gehen uns auch hier noch 5 Jahren nicht aus und du wirst auch noch ganz wahrscheinlich noch Ansatzpunkte finden. Und wie du schon gesagt hast, man geht dann auch mit so einer Puppenbrille durch die Welt und sieht eigentlich überall Bezüge. Und wir haben, irgendwie verbringen wir ja auch immer wieder das Kunstwerk, jedes Thema mit den Puppen zu verbinden. Ich denke da nur an die Fliegenpilzfolge. Ja, es ist irgendwie gelungen, eine Verbindung herzustellen. Also vielleicht dürfen wir uns auf einen zweiten Band von dir freuen. Und was wir auch für uns, das fand ich noch interessant, in der bereits gelöschten
Version, nie aufgenommenen
Folge, nochmal, vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte sagen, wie du an die Recherche für dein Buch rangegangen bist. Wo hast du dein Material gefunden und wie hast du damit gearbeitet, um dann letztlich zu deinem Essay zu kommen?
Also ein Essay funktioniert nochmal, also auch mein erster Essay jetzt, als wirklich als Buchform, ich habe ja bisher nur Romane geschrieben, funktioniert ein bisschen anders wie ein Roman, aber trotzdem ist es ähnlich, also man entscheidet sich für ein Thema, für einen Stoff und dann kommt tatsächlich dieser Fall, dass man eine Art, in diesem Fall Puppenbrille aufsetzt und ich sehe alles nur mehr bezogen auf diese Puppen und alles hat plötzlich mit Puppen zu tun und überall begegnen mir Puppen. Also selbst, ich komme gerade aus einer, also jetzt bin ich schon einen Monat zurück, aber ich war 3 Monate auf Reisen und selbst in Kuala Lumpur gab es so Hidden Bars, die das Puppenmotto hatten. Also es war eher so Horror, aber es sind überall Puppen in Schaukästen ausgestellt gewesen, von den Decken gehangen, mit Blutspritzen und alles Mögliche. Aber eben selbst da sind mir die Puppen begegnet. Und ja, ich lasse mich mal zuerst rein in so eine Art Recherche-Modus und ich sauge alles auf, was ich finde. Ich bestelle mir ganz viele Bücher, ich höre mir Podcasts. Also euer Podcast war wirklich ganz großartig für mich, weil ich wirklich gar keine Ahnung von Puppen hatte.
Ja, super, schön.
Und da auch so ins Puppenmachen ein bisschen Einblick bekommen habe, das war ein, total fremd für mich, einfach Puppenmachen. Warum macht man Puppen? Wie geht ihr da vor? Auch die Gespräche mit PuppenmacherInnen, Traditionen. Ja, eben jetzt die letzte Folge, die kam jetzt zu spät, aber das hat mich dann auch noch sehr interessiert. Auch die Bezüge in der Literatur. Und ich hatte dann natürlich sofort im Kopf die E.T.A. Hoffmann, Sandmann mit dem Automaten, aber eben auch Nora in Puppenheim. Mhm. Und es ist aber so eine Fülle an Stoff entstanden. Und es ist dann im Prinzip ein Bezug setzen und eine Fragestellung. Deswegen auch, was du gesagt hast, dass dich der Blick darauf so ein bisschen irritiert hat. Mhm. Es ist ja im Prinzip so eine Fragestellung, die sich dann so durchzieht. Aber es kommen neue Antworten heraus. Und das Schöne, das geht mir tatsächlich bei jedem Buch so. Ich gehe als eine andere Person hinein, als der ich hinauskomme. Und ich bin als eine Puppenskeptikerin hineingegangen und bin als großer Puppenfan hinausgekommen. Und das ist, dann habe ich, glaube ich, meinen Job als Schriftstellerin gemacht, weil wenn ich jetzt mit derselben Meinung herausgekommen wäre, wie ich hineingegangen bin, dann hätte ich etwas kolossal falsch gemacht. Also in meinem Empfinden nach, was eben Literatur oder was mein Anspruch an Literatur ist. Und ich möchte eben Antworten finden auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe.
Klingt nach einer total schönen Reise, die du da gemacht hast. Und ich wünschte, das wäre so schön, wenn wir die auch nochmal machen könnten irgendwie. Ne? Wie findet man ein Thema im Leben? Wie nähert man sich? Die Puppen sind einfach irgendwie magisch. Und ich glaube, die haben uns allen auch was zu sagen. Und vielleicht auch jeder hat dann vielleicht auch seinen speziellen Blickwinkel darauf, seine Fragen daran und dann geht das immer weiter und weiter und weiter. Wir sind jetzt seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Und ich fand jetzt auch dein Buch nochmal, weil ich mich auch frage, wir sind jetzt 20 Jahre machen wir Puppen, Laura verabschiedet sich gerade, aber ich verabschiede mich noch nicht. Und wir sind so an diesem, immer wieder auch hier im Podcast die Frage, was ist es eigentlich, was uns so reißt? Warum bleiben wir 20 Jahre an diesem Thema? Und da habe ich für mich auch die eine oder andere Antwort in deinem Buch gefunden. Und du findest auch so eine völlig andere Sprache, weil du nicht von der Seite des Puppenmachen kommst, sondern, ich sag mal, von der intellektuellen Seite oder der Seite der Autorin. Und das war für mich wirklich eine große Bereicherung und eine Abrundung auch unserer Arbeit hier.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das hat nicht nur dich verändert, das Buch, sondern auch mich als Leserin hat es wirklich extrem bereichert und diesen Blickwinkel einfach viel weiter gemacht.
Ja. Und ich fand ja auch eben gerade das Spannende, gerade die Puppen, die ihr macht, dass das eben nicht diese Puppen sind, die so vorgezeichnet sind, die so, wie die Puppenexpertinnen sagen, die eben mit denen, die pinkeln können, die den Schnuller haben oder auch diese Actionfiguren, die ja im weitesten Sinn auch Puppen sind, die so klar vorgegeben haben, was das Spiel sein soll. Und ich finde das Schöne, und das verbindet uns jetzt nochmal, die Puppe und das Buch, die sind eigentlich Geschwister, weil wir vervollständigen, also die LeserInnen vervollständigen das Buch und ihr macht ja was ganz anderes mit eurem Buch, wie jemand aus meinem Freundeskreis vielleicht, die mit Puppen gar nichts zu tun haben. Und dasselbe ist mit den Puppen, weil die Puppen im Prinzip uns spiegeln und sich erst vervollständigen mit unseren Personen. Ich finde, da hast du eben im Podcast mal was gesagt, dass du aufgehört hast, deine Seele hineinzulegen in die Puppe, weil du zur Konklusion gekommen bist, das macht doch das Kind. Ja. Und das ist, glaube ich, das Ähnliche, was ich als Schriftstellerin ja dann habe, dass ich sage, das Buch ist jetzt gedruckt, das findet seinen Weg, das ist ein Produkt, das hat mit mir nichts mehr zu tun, und eine Lesetour und auch Interviews sind in gewissem Grad auch eine Verabschiedung.
Ja, ja.
Und das letzte Mal zusammen und dann gehe ich einen neuen Weg und alles sind sich selbst überlassen in meinem Buch.
Ja, tauchen wir mal ein bisschen ein. Dein Buch beginnt mit Puppen im Kinderzimmer, was ja auch eigentlich unsere stärkste Perspektive so als Puppenmacherin ist. Und du erzählst von deinen eigenen Erinnerungen und schreibst dann an einer Stelle: Das Spiel mit den Puppen ist der kleine Vorgeschmack auf das Leben als Frau. Versorgen, kuscheln und kümmern, was kann man daran zu Recht kritisch finden?
Ja, ich denke, es gibt da einen ganz, ganz tollen Film, den ich euch empfehlen möchte. Der heißt Feminism What the Fuck von Katharina Mückstein. Und da gibt es einen ganz spannenden Versuch. Also es gibt einen Raum mit Spielzeug, auf der rechten Seite als männlich gelesenes Spielzeug und auf der linken Seite als weiblich gelesenes Spielzeug. Und es wird ein Kind in der Mitte platziert, einmal blau angezogen, einmal rosa angezogen. Und es werden Erwachsene in den Raum gestellt, die nicht die Eltern des Kindes sind. Und sie werden aufgefordert, mit diesem Kind zu spielen. Und nachher gibt es Interviews mit diesen Eltern und die sagen dann: Ja, ich habe dann gleich gemerkt, dass das Kind sich mehr für die Puppen interessiert und eher dahin geht und zum rosaroten Spielzeug und so weiter und so fort. Jetzt haben sie natürlich den Gag gemacht, dass das ein Junge war und die Eltern ihre eigenen Vorstellungen davon, mit was das Kind zu spielen hat, in die Hand gelegt hat oder sich selber eingebildet hat, dass das Kind eher zur Puppe schaut. Und das ist das, was ich im Buch kritisiere, ist eigentlich ja gar nicht die Puppe, sondern, und wenn dann eine Puppe so produziert wird von HerstellerInnen mit Wickel, Unterlage und so weiter und so fort, ist es nicht dasselbe wie eine Waldorfpuppe, die meine Freundin sein könnte, sondern es ist eben, meine Aufgabe ist es, ihr den Schnuller in die Hand zu geben, dann schreien sie sogar Mama, Mama, Mama und so weiter und so fort. Und es gab eben auch, also ich habe mich erinnert an diese Cicciobello Babypuppen, weil ich komme aus Italien und das war so eine Werbung, an die ich mich sehr gut erinnern konnte und auch an die Babyborn-Puppen. Und da gibt es einen Werbespot, wo dann die Kinder wie junge Mütter verkleidet sind, so mit kleinen Handtäschchen. Und dann gibt es noch ein anderes Kind, das ist verkleidet als Krankenschwester, als Hebamme, die gerade in diesem, wie nennt es, in der Geburtenstation steht. Und da ist quasi deren Kind auf die Welt gekommen. Und dann sprechen sie so miteinander und sie sind ganz aufgeregt, die Kinder, die jungen Mütter. Und sind fasziniert, ja, das Baby kann pinkeln, oh Gott. Und das ist so ein absurdes Bild, dass hier Kinder verkleidet werden als Mütter und Hebamme und dass alles, diese Realität nachgespielt wird. Und das ist eben die Sache, in dieser Konstellation sehe ich nie einen Jungen, es sind immer Mädchen. Ja. Es ist alles sehr auf dieses Rollenverhalten schon ausgelegt. Es gibt kleine Küchen, in denen man kochen kann. Ich habe mir nämlich auch eine Plastikküche gewünscht und ich war so, so, so beleidigt mit meiner Mutter und habe sie Jahre später noch vorgehalten, dass ich in diesem Katalog immer die kleine Plastikküche eigentlich haben wollte, die ich nicht bekommen habe. Und jetzt denke ich mir, warum wollte ich als Kind irgendwo in einer Ecke stehen und
wahrscheinlich, weil du deine kochen. Mutter in der Küche hast stehen
ganz
sehen
genau.
und kochen und
genau.
nachahmen. Ne?
Und das ist eben auch der Punkt, der ja auch spannend ist mit den Puppen und mit dem Spielzeug, dass Kinder im Prinzip ja die ganze Zeit verarbeiten, was sie im Alltag sehen. Und je gleichberechtigter ein Elternhaus ist, desto mehr kann ich auch das Kind beeinflussen und desto mehr wird es auch sein Lebens Realität vielleicht anders auslegen, aber wir scheitern dann am Ende trotzdem wieder an den Strukturen, weil jetzt habe ich wieder gehört, also ich kriege jetzt ganz viele Geschichten erzählt von einem ersten Kindergartentag und da sind die Waffen und da sind die Jungs und da sind die Puppen und da sind die Mädchen und das im Jahr 2026.
Ja, das ist so. Ja. Das kennen wir auch noch und das scheint noch viel Zeit zu brauchen. Also du hast es jetzt mit den Jungen auch schon angesprochen, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Heute ist es so, Jungen dürfen auch mit Puppen spielen und Mädchen dürfen auch nicht mit Puppen spielen wollen. Also so weit sind wir immerhin schon. Wer profitiert jetzt mehr davon, die Jungs oder die Mädchen, mal so provokant gefragt? Oder anders, braucht es eigentlich Puppen, um Fürsorgefähigkeiten zu lernen?
Was ich schön finde an Puppen, ist tatsächlich, dass sie anregen, Fantasie zu entwickeln. Mhm. Und das kann tatsächlich, weil ich jetzt hier einfach die Waldorfpuppe vor mir, das kann diese Waldorfpuppe einfach, die ist einfach, das kann eine Freundin sein, ich kann mir sehr viel hineindenken, sie ist nicht so vordefiniert. Das macht es auch schwierig mit den Actionfiguren, weil sonst könnte man ja auch okay sein, mit die Jungs spielen dann halt mit SpongeBob oder mit den Minions. Aber selbst die sind natürlich auch dafür da, Empathiefähigkeit zu entwickeln, weil Kinder in gewissen Altersgruppen einfach nicht wissen, wie ein anderer Mensch reagiert. Also ist das überhaupt ein Mensch? Hat der Schmerzen? Kann ich diesen Mensch schlagen? Kann ich, also wie reagiert er auf Berührungen und so weiter und so fort? Also die Puppe ist ja da ein schöner Gegenstand dafür, Szenarien durchzuspielen, den Alltag zu wiederholen, zu verarbeiten. Und eben auch, was wollte ich jetzt sagen?
Aber dafür braucht sie eben irgendwie auch eine Beschaffenheit. Ja, ne? Also jetzt sind wir ja schon bei dem Unterschied. Diese klassische Babypuppe und in deinem Buch kommt dann auch, da wird ja auch die Käthe Kruse-Puppe dann eingeführt und wo Käthe Kruse gesagt haben soll, wie war das, die Puppenkaufer sind so hässlich, wie soll man da die Kinder zur Mütterlichkeit erziehen oder so. Ne? Na, das war ja so die Geburtsstunde dann, dass ihr Mann gesagt hat, dann machst du halt selber die Puppen. Und dann hat sie ja, es war eine bestimmte Zeit natürlich auch, in der das alles passiert ist, da gab es ein bestimmtes Frauenbild und auch einen bestimmten Blick auf Kinder, aber das war ja irgendwie eine Puppe, da ging es immer darum, um Mütterlichkeit, um Fürsorge erlernen und so weiter. Und da sind wir vielleicht heute, also ich habe mich das gefragt, vielleicht sind wir da heute tatsächlich schon ein gutes Stück weitergekommen, dass wir im Angebot einfach auch Puppen haben, die offener sind und vielleicht zufälligerweise unsere Puppen, also die Puppen, die wir jetzt jahrelang machen mit den Waldorf-Puppen, das war mir gar nicht so klar, dass das eigentlich ein, wenn man sich jetzt mal den Spielzeugmarkt anguckt, eigentlich ein Alternativangebot ist. Zu vielen wirklich schon sehr stark festgelegten Formen. So, ne? Und dass diese Puppen, die Waldorf-Puppen, dann mehr die Fantasie anregen, vielleicht über klassische Rollenbilder hoffentlich auch hinausgehen, auch indem man sie auch Jungs anbietet, schlicht und einfach. Auch das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, aber das ist eben im echten Leben eigentlich gar nicht so. Ne? In vielen Familien passiert das nicht. So, ne? Da werden Jungs und Puppen, das wird irgendwie strikt getrennt. So, ne?
Ja, und das Schwierige an den Rollenverhalten ist ja dann eben, wenn wir jetzt wieder zurückgehen an die Puppe, um die ich mich kümmere und die ich wickeln muss, dann ahme ich ja quasi schon, das schreibe ich dann im Buch. Also Jungs können Abenteuer erleben und Mädchen dürfen sich in Kehrarbeit üben. Also wenn wir das jetzt so mal ganz radikal runterbrechen und die Mädchen stehen dann in der Ecke und kochen in ihrer Plastikküche, versorgen die ganze Familie mit magischen Süppchen, die aus Sand entstehen. Und gleichzeitig wickeln sie ihre Püppchen, während daneben die Jungs, also wenn wir jetzt ganz klassisch binär jetzt denken, die Dinosaurier entdecken und spielen, gleichzeitig kämpfen in der Sandkiste und sich einen Feind erdenken und auf der anderen Seite konstruieren und reparieren und dafür auch gelobt und angespornt werden. Oh, na probier noch eine Stufe weiter zu gehen und so weiter. Und also da gibt es ja auch so Studien, dass bei Jungs, also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist es ja so, wenn die auf einem Klettergerüst stehen, sagt man so, ja, mhm, weiter, trau dich, du machst das. Ja. Und wenn ein Mädchen aufs Klettergerüst geht, schaffst du das? Soll ich dir helfen? Das soll ich noch hinkommen? Und ja, das ist, und so, das ist halt das Problematische an der Auswahl oder an dem rollenspezifischen Spielzeug.
Mhm. Ja. Und dann kam ja die große Puppenrevolution, 1959. Da lacht die Tanja schon. Da kam ja die Barbie-Puppe. Und da schreibst du, diese Puppe war definitiv nicht mehr das Baby der jungen Puppenmütter. Sie war die Zukunft der Mädchen. Das klingt erstmal toll. Und das klingt nach einem richtigen Befreiungsschlag. Und wir erinnern uns auch an diese tolle Einführungsszene im Barbie-Film, wo dann die Babypuppen zertrümmert wurden. Und dann kam schon das lange, schlanke Bein mit dem High-Heel irgendwie ins Bild geschwebt. Also die Barbie-Puppe kam und hat alles nochmal umgekrempelt. Und was war in der Barbie-Puppe fortschrittlich und was problematisch?
Was ich noch zu dem Intro sagen wollte, ich fand das auch irgendwie toll. Auf der anderen Seite, wo ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich das Off, also diesen Off-Text abgetippt. Mhm. Und da sagen sie ja, Puppen waren immer und ewig Babypuppen oder so ähnlich. Mhm,
genau.
Und dann dachte ich mir, ja, logisch, das muss jetzt so auf den Punkt gebracht werden, aber Puppen waren eben nicht immer und ewig schon Babypuppen. Ja. Puppen gibt es, solange es die Menschheit gibt, und die haben so viele verschiedene Funktionen, waren Grabbeigaben, waren magische Gegenstände, und in den meisten Kulturen der Welt haben sie überhaupt nicht den Zweck der Babypuppe, sondern eher der Beschützerin, eben wie die Sorgenpüppchen, ich nehme die Sorgen ab, ich halte die Geister von mir weg, ich bin ein Glücksbringer und so weiter und so fort. Und das finde ich einen unheimlich spannenden Aspekt bei den Puppen.
Ich glaube, da ging es um das Konsumgut-Puppe. Mhm, das, was man so in den Kaufhäusern findet. Ne?
Mhm. Ja. Und dann eben fand ich, also was ich spannend finde an der Geschichte der Barbie, ist ja auch, dass die Barbara Handler eine Tochter hatte. Ruth Handler hatte ja die Tochter, die Barbara heißt, genau, benannt nach der Barbie, so war das. Und die hat ja dann Pappmaché-Puppen gemacht und sie als Geschäftsführerinnen verkleidet. Mhm. Und gleichzeitig hat die Ruth Handler so eine Art, wie heißen diese Modepuppen in der Schweiz in einer Auslage gesehen mit dem Namen Lilly. Mhm. Und sie hat dann diese zwei Konzepte miteinander verbunden. Also diese Modepuppen, diese Schaufensterpuppen, die es immer schon gab, gepaart mit diesem, sie sind erfolgreich, sie können auch Geschäftsführerinnen sein.
Alles sein.
Es gibt ja eben die Pilotin und so weiter und so fort. Nur eben, ich weiß nicht, wie es euch ging, das ist zu mir ja niemals durchgedrungen. Also bei mir war Stereotypical Barbie in den Schaufenstern und auch zu Hause und weit entfernt von irgendwelchen Berufen. Mhm. Ich habe auch keine diversen Barbies gesehen, weil es gibt ja auch die schwarze Barbie schon extrem lange, seit den 80er Jahren. Mhm. Also als nicht als Barbie, sondern als Freundin von Barbie. Mhm. Und dann später wurde sie quasi Haupt-Barbie. Mhm. Das war auch so ein Weg, den sie gegangen ist. Da gibt es auch eine ganze Doku darüber übrigens, auf Netflix, glaube ich. Eine ganz tolle Doku. Mhm. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, also, und es ist auch eine Entscheidung, welche Barbies dann vermarktet werden und welche dann gekauft werden. Das ist, ich habe dann auch, es gab einen Artikel in der Zeit auch, kurz nach dem Barbie-Film, von einer Redakteurin, die eine Recherche dann betrieben hat, und die würde jetzt ähnlich ausfallen oder ist ja auch ähnlich ausgefallen. Also die meistgekaufte Barbie im Online-Shop ist die Meerjungfrau zum Beispiel. Oh. Genau, und es schlägt sich ja auch nicht unbedingt das wieder. Und genau, und dieser ganze Film Barbie ist ja im Prinzip auch es ist von Mattel produziert und es ist ein riesen Werbefilm, natürlich.
Wir haben ja auch eine ganze Folge drüber gemacht. Die werden wir auch nochmal verlinken.
Sicht auf den Film, dass es letztendlich eine Werbeveranstaltung ist, die ein bisschen feministisch.
Bisschen feministisch
Puder drüber gekriegt hat, aber es ist. ja, eine Werbeveranstaltung.
Ich fand den Film in irgendeinem, also ich fand ihn schon spannend und vor allem, wenn man selber Barbie gespielt hat, ich fand die erste Szene total toll. Also, wo dann Barbie wie von, als würde sie runterfliegen, nach unten kommt und natürlich ist das die unsichtbare Hand des Kindes.
Ja, aus dem Haus, ja, genau.
Und dann schlüpft sie so in ihr Auto und dann fährt sie zu ihren tollen Freundinnen.
Ja, ja. Ja, ich habe mich auch, also amüsiert habe ich mich schon super bei dem Film und fand auch schon manche Schärfen und so drin, aber dann habe ich nochmal weiter hingeschaut und gedacht, nee, es ist ein riesiges Werbeveranstaltung, eben weil die Formen, es sind immer noch die schönen, also diese stereotypen Formen, die uns gesagt werden, so muss eine Frau aussehen und das bleibt letztendlich und das fand ich dann schon sehr bedenklich bei dem Film.
Genau, es vermittelt einfach das Bild der perfekten Frau, blonde, lange Haare, blaue Augen, super schlank und Körpermaße, die in der Realität so nicht funktionieren würden. Ja. Also Frauen müssten sich ihre Organe entfernen lassen, die Rippen die entfernen Rippen, lassen, ja, damit die Organe Platz haben, genau so rum. Und jetzt ist es ja natürlich auch noch mit, es gibt neue Modelle, zum Beispiel die Curvy Barbie, die mir ja dann schon sagt, das ist die Barbie mit dem Körperthema.
Die aber aussieht, wo eine normale Frau wie ich denke, wow, wenn ich so aussehe.
Genau, sie ist immer noch eigentlich nicht an eine durchschnittliche Frau angepasst. Nein, also, und das sind eben die Schwierigkeiten bei der Barbie. Und andererseits finde ich es auch spannend, wenn sich eine Firma weiterentwickelt und aus Fehlern lernt und neue Puppen auf den Markt bringt. Und es eben auch zum Beispiel, es gibt die erste Trans-Barbie jetzt nach Laverne Cox von Orange is the New Black, dieser erfolgreichen Serie auf Netflix und so weiter. Das ist ja auch eine interessante, es geht ja, wir haben im Prinzip Entwicklungen, in allen Facetten, die stattfinden und alles ist gleichzeitig. Manchmal ist einfach auch beim Thema Feminismus, ich habe oft das Gefühl, wir haben so viele Fortschritte gemacht und so viele Rückschritte und alles ist gleichzeitig. Und ich denke, auch bei der Barbie ist es so, es gibt total viele Sachen, die man daran kritisieren kann. Und trotzdem gibt es auch den Versuch von Mattel, mit der Zeit zu gehen, diverse Barbies auf den Markt zu bringen und sich in irgendeiner Form auch weiterzuentwickeln.
Und gleichzeitig ist eine ganze Industrie, die dahinter steckt. Und
natürlich.
Man will natürlich mit der Puppe auch Geld verdienen. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Was ist wirklich der Beweggrund? Und ja, kann man alles irgendwie in Frage stellen.
Das Spannende war aber trotzdem an der Barbie, also jetzt für den Blick auf was ist das Spielzeug, dass es eben die Zukunft eines Kindes sein kann. Ich kann mich mal hineindenken, wie ist denn das, auf Urlaub zu fahren, wie ist denn das, eine Freundin zu treffen, natürlich hat es jetzt nur mit Klamotten zu tun, Klamotten zu kaufen oder einen bestimmten Beruf auszuüben, wenn wir dann auf diese Berufs-Barbies eingehen, wie die Pilotin, die Geschäftsführerin, die Ärztin und so weiter. Das ist ja eigentlich eine interessante Form mit einer Puppe zu spielen und es ist nicht nur dieses Kümmernde, ich muss mich um jemanden kümmern.
Und da kann ich mich auch noch erinnern und wir hatten, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass diese Barbies, so viel Kritik man daran üben kann, einen hohen Spielwert haben. Es ist stundenlang alle möglichen Szenarien bis hin zur Sexorgie. Es ist irgendwie, es ist doch etwas, was Kinder auch oder vielleicht auch jugendliche Kinder oder ältere Kinder sehr stark auch zum Spielen anregt, auch in Fantasiewelten irgendwie entführt und ich denke mir auch häufig, dass es auch der Grund ist, warum, ich sage jetzt mal, Frauen, die es eigentlich besser wissen, ihren Töchtern auch Barbie-Puppen erlauben, weil sie sich auch daran erinnern, wie gerne sie eigentlich damit gespielt haben. Und dass es eben nicht nur war, dieses problematische Körperbild, es wird uns allen irgendwie klar sein, ja, das werden wir schon, das kommt schon auch von der Barbie, und die wird zumindest irgendeine kleine Rolle auch gespielt, aber das war uns damals ja nicht bewusst. Und irgendwie war sie auch unser Lieblingsspielzeug zu einer gewissen Zeit, wenn man mit Puppen gespielt hat. Und Das hält sich irgendwie.
Und es ist ja nur ein Produkt seiner Zeit. Das ist ja im Prinzip, weil ich ja darüber nachgedacht habe, auch ich habe auch immer Probleme mit meinem Körper gehabt, immer. Mhm. Also ich erinnere mich an ein Bild, wo ich ich habe eine Kunsttourenphase gehabt. Mhm. Und da hatten wir so Kunsttouren-Trikots an, das waren so Bodies.
Wie die Barbie. Hat auch mal so Trikots.
Ja, genau. Und es war schon schlimm genug, weil ich war nicht gut im Kunstturnen und man musste immer so eine gewisse Abfolge vor dem ganzen Publikum ablegen und ich war immer die Letzte. Und habe auch den Handstand nie können, bin dann immer voll auf dem Rücken aufgekommen. Das war auch sehr schmerzhaft, wenn man beim Handstand runterfällt.
Oh ja.
Aber ich habe an nichts anderes gedacht wie an meine Oberschenkel. Mhm. Also bei den Gruppenfotos und wenn ich am Boden knien musste, habe ich die ganze Zeit gedacht, alle anderen haben so schlanke Beine und meine riesengroßen Oberschenkel. Mhm. Und ist das jetzt von der Barbie gekommen, einerseits? Mhm. Oder ist es nicht einerseits ein Bild, das die Barbie reproduziert, aber was in allen Köpfen drinsteckt und Frauen werden ständig bewertet nach ihrem Aussehen. Mhm. Das haben wir sehr verinnerlicht. Das, selbst wie wird denn mit prominenten Personen eigentlich umgegangen auf Social Media? Wie wird über Politikerinnen gesprochen?
Genau.
Die Mutti Angela Merkel, warum? Mhm. Es geht um ihre Kleidung, es geht um ihr Aussehen. Es wird ständig bewertet.
Ja, so ist es.
Ja, und dieses, wo du gerade von den Oberschenkeln sprichst, das hatte ich als Kind genauso, weil ich auch einfach in einer Umgebung war und gefühlt waren alle zwei Köpfe größer als ich, 20 mal weniger behaart als ich und sahen komplett anders aus. Das ist spannend, woher kommt das? Weil ich denke, jeder Frau geht es irgendwo so, auch wenn jetzt die vielleicht eine andere Frau so aussah, wo ich dachte, oh, die ist ja perfekt.
Mhm.
Wahrscheinlich hatte sie genau auch diesen Blick.
Ja, und da geht es um Repräsentation.
Ja.
Es geht darum, was sehen wir in Serien, was wird uns in Büchern vermittelt, also auch was Kinderbuch betrifft. Wir sehen, Papa, Mama sind zusammen ein Leben lang und haben einen Sohn und eine Tochter und alle sind blond und haben blaue Augen. Und das ist die perfekte Familie ohne Probleme. Mhm. So sind wir ja sozialisiert worden und Pippi Langstrumpf war die Ausnahme.
Ja, und so frech zu sein, hat man sich aber dann auch wieder nicht getraut. Also Pippi Langstrumpf war eine Heldin für mich, aber das habe ich mich auch nicht getraut, so frech zu sein. Ne? Das ist so.
Ja.
Und die Lösung liegt immer auch in der Repräsentation einer diversen Gesellschaft. Ich erlebe ganz oft, dass Freundinnen zu mir sagen, erst als ich zum ersten Mal in der Sauna war, hatte ich den Gedanken, so schauen reale Menschen aus.
Ja, Sauna oder FKK-Strand
kann auch ein Besuch im Schwimmbad sein.
Und es entspannt auch, weil wir sind Menschen und alle Körper sind schön und in der Diversität liegt ja dann auch die Schönheit.
Ja, ja.
Und und eben Barbie ist in der Hinsicht sehr problematisch, weil es uns eine Art Status quo ständig vor Augen hält. So muss die perfekte Barbie aussehen.
Ja.
Und da gab es ja dann noch dieses Projekt, ein Kunstprojekt, die Lemily Barbie hat das geheißen?
Mhm.
Ja, genau, wo quasi ein, was war er, Designer, glaube ich, kriege es jetzt nicht mehr ganz hin, der dann Barbies entwickelt hat, die nach einer durchschnittlichen US-Frau konstruiert worden sind. Und dazu gab es dann noch so Clips, sowas wie Akne, Brillen, Prothesen, alles Mögliche und man konnte sich seine Barbie dann ausstatten mit allen möglichen Dingen, die einen normalen Menschen quasi ausmachen. Ja.
Also das habe ich auch in deinem Buch gelesen, das fand ich auch nochmal sehr erhellend, was es auch so für Versuche gab, was so dagegen zu halten irgendwie. Mhm. Ne? Und kann auch sagen, machen wir vielleicht mit den Waldorfpuppen unbewusst, weiß ich nicht. Das ist ja auch ein Angebot. Da habe ich dann auch noch drüber nachgedacht, als ich, also so im Nachklang der Lektüre, weil du sagst ja, oder auch was ich da noch so an Interviews mit dir gehört und gelesen habe, da fiel dann immer wieder so der Satz, dass Puppen politisch sind.
Mhm.
Und dann dachte ich so, ja, dann tragen wir Puppenmacherinnen natürlich auch irgendwo eine Verantwortung. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht irgendwie. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was können wir tun? Oder vielleicht tun wir sogar auch schon das Richtige. Ich glaube, wir machen auch schon ein bisschen was richtig. Wir haben ja das eine oder andere schon besprochen. Aber ja, wie sind dann Puppen im besten Fall gestaltet? So, ne? Hast du da irgendwie eine Idee oder eine Antwort?
Ich finde es spannend, weil du das noch sagst mit dem, wir tragen eine Verantwortung. Ich finde, das sieht man vor allem an den Puppenmacherinnen wie Käthe Kruse, die einerseits natürlich geschuldet ihrer Zeit diese Mütterlichkeit im Fokus hatte, aber auch im Nationalsozialismus Hitler-Puppen hergestellt hat. Eben auch, da gab es Puppen, die den Arm zum Hitlergruß bewegen konnten. Und es waren auch andere Produktionsfirmen, die sich dem angeschlossen haben.
Habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Da bin ich dir total dankbar, dass du das in meinem Buch stehen hast. Ich habe das in anderen Veröffentlichung über Käthe Kruse war das nicht zu finden.
Und sie hat sich dann als, was ich auch spannend finde, sie hat sich dann als unpolitischer Mensch bezeichnet und geweigert, ihre halbjüdischen Angestellten zu entlassen. Aber gleichzeitig ist sie mit der Zeit gegangen und ich finde, das ist auch, würde ich sagen, meine Verantwortung als Verlegerin, als Autorin. Wenn es jetzt um einen Rechtsruck geht und wenn es darum geht, diese Themen, also man hört zum Beispiel, ja, queer ist ja ein Trend und jetzt kümmern wir uns wieder um andere Dinge. Nein, queere Themen sind kein Trend, sondern es ist ein Abbild unserer Realität und auf Diversität zu achten, Inklusion mitzudenken in allen Bereichen, das bleibt eine Lebensaufgabe und kein Trend. Und quasi uns für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen, ob das jetzt darum geht, wie wir leben wollen, wie unsere Stadt aussieht, wie wir wohnen wollen, welche Werte wir verkörpern, die sind für mich unverrückbar. Und wenn ich irgendwann gezwungen werde, nationalsozialistisches Gedankengut zu veröffentlichen, das wird jetzt so ja nicht sich wiederholen, aber in anderer Form wieder auftreten. Wir sehen ja jetzt schon in den USA, es werden Bücher verboten und so weiter, dann werde ich den Verlag verlassen und ich werde keine solche Puppen wie Käthe Kruse hoffentlich auf den Markt bringen und da sehe ich dann die Verantwortung zu sagen, hier spiele ich nicht mit.
Ja. Puppen sind ja nicht nur Spielzeug. Kommen wir jetzt mal, gehen wir mal ein Stück raus, jetzt aus dem Spielzeug, aus der Spielzeugecke, sondern sie können auch ein Symbol für Emanzipation und weibliche Selbstbestimmung bzw. das Gegenteil sein. Im zweiten Buch, Teil des Buches fragst du, wann genau ist der Zeitpunkt, an dem Frauen zur Puppe, zum Püppchen gemacht werden? Das hast du vorhin schon auch in der Einführung erwähnt. Was ist mit der Frau als Püppchen gemeint?
Ja, es ist ja auch, ich habe dann viel darüber nachgedacht, eben, wann wurde ich zum ersten Mal eigentlich gecatcalled? Wie alt war ich denn da eigentlich? Und es ist erschreckend und ich habe auch öfters darüber nachgedacht, weil meine Freundinnen, also deren Kinder werden jetzt älter und die sind jetzt zwischen 10 und 14 und da beginnt es. Und gerade jetzt mit den Epstein-Files und so weiter habe ich auch mehr über dieses Thema nachgedacht. Aber auch, was haben uns eigentlich ich komme aus Südtirol, was haben uns diese Schlagerlieder eigentlich vermittelt? Also da gibt es zum Beispiel ein Lied, das heißt Nein heißt ja, wenn man lachen kann wie du. Und rote Lippen.
Puppen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Wird sehr gerne von meinen Kollegen teilweise gesungen. Ich finde das nicht so schön.
Genau, das sind jetzt alles Texte, die eine neue Dimension, also neu ist die Dimension nicht, aber wir denken jetzt vermehrt darüber nach. Mhm. Und es ist im Prinzip, also alles kann man subsumieren unter diesem, die perfekte Frau ist die, die die Klappe hält. Das hat schon begonnen in der Biedermeierzeit. Mhm. Da bitte sitz fein gekleidet in Rüschen und Hütchen und Schleifchen in einer Ecke mit den netten Schüchen gebunden und schön frisiert und halt ja die Klappe. Mhm. Und das ist ja auch das Bild, das weitergetragen wird, wo man auch heute noch damit zu tun hat, also wird man ausgeschlossen von einem Diskurs, weil Männerbünde zum Beispiel darüber sprechen und du stehst eigentlich vor der Tür oder darfst du überhaupt zu Wort kommen in einem Meeting und es reden wieder nur Männer. Das Mansplaining, es wird immer erklärt, weil du hast ja keine Ahnung. Und eben auch dieses diese Passivität, also eben, das wird ja einerseits auch schon mal reproduziert, wie über Sex überhaupt gesprochen wird, eigentlich so, wie wir sozialisiert worden sind, immer dieses, die Frau ist immer der passive Part in einer, in der Sexualität, über das Sexualorgan wissen wir nichts, also die Klitoris, wann, seit 1990 weiß man, wie sie aussieht, und erst jetzt wurde sie zum ersten Mal komplett in 3D erfasst und alle Nerven und alles, man weiß einfach nichts. Und eben auch diese, die perfekte Frau, die einfach keinen Widerstand leistet. Und das ist so dieser Aspekt, den ich quasi in dem Kapitel aufbaue von, es beginnt mit Schlagerliedern, es beginnt mit diesem Bild der Puppe und es wird dann schon sehr ja, brutal und da geht es mir dann auch an die Nieren. Ja.
Da führst du ja dann auch das Bild des Puppenheims an. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Teenager dieses Theaterstück Nora oder ein Puppenheim sah. Ich habe das damals nicht verstanden. Das hat mich völlig verstört. Jetzt verstehe ich es schon besser. Ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, als ich dein Buch gelesen habe. Wofür steht das Bild des Puppenheims?
Ja, das Puppenheim habe ich dann auch gewählt als Bild dafür, wie Frauen klein gehalten werden, wie Frauen auch zurückgedrängt werden aus unserer Gesellschaft. Das beginnt ja schon damit, also ich kann euch auch sehr empfehlen von Rebecca Endler, das Patriarchat der Dinge. Die Städte sind konzipiert für Männer, die in die Arbeit fahren. Und die Frauen, die mit dem Kinderwagen auf dem, also Berlin hat sehr großzügige Gehsteige, aber das ist nicht überall so. Wie ist denn der Ampelrhythmus einer Stadt? Also auf wen ist eine Stadt ausgerichtet? Nicht auf unsere Kinder. Und es geht quasi von diesem Status quo aus, Frauen sind zu Hause, auch die ganzen Karenzthemen, also es ist ganz selbstverständlich, dass Frauen in die Karenz gehen. Frauen haben einen großen Kampf später, wenn sie in ihre Jobs zurückkehren, weil meistens wird die Stelle neu besetzt. Du kannst doch eh irgendwas anderes machen. Was, du willst überhaupt zurückkommen? Das ist einmal diese Care-Arbeit, die Frauen im Prinzip auch in einem Heim behält. Aber es gibt dann auch diese, und eben auch ihnen die Unabhängigkeit entzieht. Also man sieht ja auch in diesen gewalttätigen Fällen, also immer wenn es um körperliche, aber auch emotionale Gewalt geht, Frauen bekommen keinen Zugang zu einem Konto, sie haben keine finanzielle Unabhängigkeit, können nicht an der Gesellschaft teilnehmen, dürfen keinen Deutschkurs besuchen, was gibt's noch? Dürfen nicht arbeiten gehen, sind zu Hause mit ihren Kindern und es ist im Prinzip dieses Puppenheim, das immer kleiner und immer enger wird und dir auch eine Handlungsmacht nimmt. Ja. In einer, ich spreche jetzt dann wirklich dezidiert von diesen gewalttätigen Konstellationen und die dann auch im schlimmsten Fall noch weitergeführt werden. Also es gab ja diese schrecklichen Fälle mit Fritzl, der ja tatsächlich Puppenheim gespielt hat. Ja. Also der hat seine Tochter in den Keller gesperrt und mit ihr Kinder gezeugt. Also das ist jetzt wirklich die ganz krasse Fortführung von meiner Argumentation. Und Giselle Bellicot dann auch krasser Fall, die auch von sich spricht, er hat mich zur Lumpenpuppe gemacht.
Ja, oh, fand ich, das ging mir auch unter die Haut. Und da fällt mir noch ein, das hast du ja auch in deinem Buch, diese völlig verstörende Geschichte von Oskar Kokoschka.
Das wusste ich auch nicht.
Das wollte ich auch immer spannend. Mal in unserem Podcast aufgreifen. Ich finde es schön, dass wir das jetzt an der Stelle mal machen können. Das kannst du vielleicht nochmal erzählen, weil da auch nochmal eine Puppe im Grunde eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht magst du mal erzählen, die Alma Mahler-Puppe.
Genau, also Oskar Kokoschka war mit Alma Mahler zusammen. Das sind ja natürlich die ganz prominenten Personen aus Wien. Und er war wie besessen von Alma Mahler. Und sie hat ihn verlassen, hat auch sein Kind abgetrieben. Und er konnte mit dieser Trennung nicht umgehen und hat dann eine Puppe anfertigen lassen von Hermine Moos, einer sehr bekannten, damals sehr bekannten Puppenmacherin. Und er war wie besessen davon und hat ihr ständig Briefe geschrieben. Ich finde es auch sehr eindrücklich, was er sich vorgestellt hat und was er eigentlich gefordert hat. Also ein sehr absurder Abschnitt dieser Briefe ist, wo er dann Hermine Moos schreibt, wie sie die Genitalien zu gestalten hat. Und falls es sich nicht sicher ist, wie diese Genitalien auszusehen haben und zum Anfertigen sind, soll sie das selber ertasten. Also er hat hier wirklich jedes Detail eingefordert. Sie sollte weich sein, eine weiche Weiberhaut, schreibt er, haben. Sie hatte auch Menschenzähne, Glasaugen. Auch eben ihre Genitalien sind sehr ausgearbeitet und so weiter. Und als er die Puppe, und das ist ja dann auch interessant, als er die Puppe dann bekommen hat, war er ganz schockiert darüber, dass sie nicht wie Alma Mahler aussieht und sich nicht wie Alma Mahler fühlt. Und er war eigentlich mit dieser Realität quasi, ja, er, ja, vielleicht ist da erst bei ihm angekommen, dass die Trennung vollendet worden ist. Also es wäre eine Psychotherapie, wäre vielleicht angebracht gewesen. Und was macht er? Er hat die Puppenmacherin bloßgestellt, einerseits. Er hat ihr dann geschrieben, wie entsetzt und wie schockiert er darüber ist, wie entsetzlich diese Puppe geworden ist. Also ich kann jetzt den genauen Wortlaut nicht wiedergeben. Und auf der anderen Seite hat er dann Alma Mahler bloßgestellt. Er hat sie öffentlich erniedrigt und bloßgestellt mit dieser Puppe. Er hat selbst Porträts gemacht, er ist mit ihr ins Theater, ins Kino. Und zum Schluss, und darüber bin ich noch nicht in der Recherche zu Ende gekommen. Ich weiß nicht, ob dieser Abend so stattgefunden hat. Jedenfalls hat er einen literarischen Text darüber geschrieben und behauptet, er habe Alma Mahler als Puppe in seinem Garten getötet, sie geköpft, Rotwein darüber geschüttet und die Polizei sei vorbeigekommen, weil sie gedacht haben, habe die Alma Mahler tatsächlich ermordet, oder es ist hier ein Mord stattgefunden, aber es war nur die Puppe. Aber was dieser Fall zeigt, also Oskar Kokoschka hat genau dasselbe gemacht, was Männer tun, wenn sie einen Femizid begehen. Der gefährlichste Moment im Leben einer Frau ist der, wenn sie Widerstand leistet und Nein sagt. Nein, ich will keinen Sex. Nein, ich will diese Beziehung nicht mehr. Nein, ich gehe jetzt einen selbstbestimmten Weg und du bist nicht Teil davon. Also diese Phase ist die gefährlichste im Leben einer Frau und kann zu einer Vergewaltigung führen und er kann zu einem Mord führen. Und Oskar Kokoschka hat ja eigentlich gezeigt, was heutzutage eben, ich weiß nicht, wie viele Fälle wir jetzt mittlerweile in Österreich haben. Es sind meistens zu Jahresbeginn schon 30 Femizide vonstatten, also passiert. Und es wurde immer dann über Beziehungsdramen, aus Eifersucht hat er die Frau umgebracht und so weiter gesprochen. Und mittlerweile sprechen wir über Femizide, wir benennen die Probleme und zeigen darauf hin, dass es hier ein strukturelles Problem gibt, eine Nicht-Akzeptanz von einem selbstbestimmten und unabhängigen Leben von Frauen.
Ja. Eine krasse Geschichte. Geht dann wirklich unter die Haut. Und als Gegenpol, um es nochmal so ein bisschen ins Positive zu bringen jetzt, gibt es aber auch eine ganz berührende Geschichte von Franz Kafka.
Genau.
Ja, die, das war schön. Vielleicht magst du die auch nochmal kurz erzählen. Das zeigt nochmal ganz schön, so wie Puppen und Fantasie eigentlich zusammen gehören.
Stimmt, ja, da gibt es diese Geschichte, die ist auch nur übermittelt, weil seine damalige Lebensgefährtin, jetzt habe ich gerade einen Hänger, wie hieß sie? Diamant, genau. Ja. Das war seine letzte Lebensgefährtin und die hat von dieser Geschichte erzählt, das ist sonst auch nicht nachweisbar, also eigentlich auch eine Art, vielleicht eine Legende. Und in einem Park, also Franz Kafka war mit Dora Diamant in einem Park und da war ein Mädchen, das zu Tode betrübt war und bitterlich geweint hat. Und Franz Kafka ist dann zu ihr hingegangen und hat gefragt, was passiert ist. Und das Mädchen hat erzählt, dass die Puppe verloren gegangen ist. Und er ist dann nach Hause gegangen und hat dann am nächsten Tag einen Brief in den Park gebracht und hat gesagt, du, ich habe deine Puppe getroffen, es geht ihr gut und sie hat einen Brief für dich hinterlassen. Mhm. Und in diesem Brief berichtet die Puppe über ihre abenteuerlichen Reisen, die sie begeht, seit sie das Mädchen verlassen hat. Und ich finde das eine wunderschöne Geschichte, weil nämlich auch die Fantasie weiterlebt. Also die Puppe ist ein Gegenstand, der kann ja verloren gehen, aber es bleibt uns ja, wie auch bei einem Buch tatsächlich, jetzt haben wir wieder die Verbindung, wir lesen ja auch sehr viele Bücher und die gehen ja auch manchmal verloren oder man verschenkt die Bücher, aber es bleibt uns ja die Lektüre und so ist es auch mit der Puppe und das ist ja auch das Schwierige daran, dann eine neue Puppe zu finden für das Kind, weil die andere kann so nicht reproduziert werden. Aber es hat den Wert der Puppe weitergetragen, weil das Mädchen die Fantasie, also es wurde die Fantasie angestoßen und das ist eben das Magische und das Tolle und da kommen wir wieder zurück, warum sind Puppen für Jungen wichtig, weil es wichtig ist, dass wir uns hineindenken in andere Menschen, dass wir fähig sind, kreativ zu sein und unsere Fantasie an unsere Fantasie anzuschließen, weil das macht uns zu sehr kreativen und besonderen Menschen. Und das macht uns zu Menschen.
Das hast du jetzt richtig schön gesagt. Das hast du jetzt wirklich schön gesagt. Jetzt gehen wir nochmal auf einen Aspekt ein. Ich glaube, wir sind nämlich auch fast schon durch, zumindest mit meinen Fragen. Nochmal ein Aspekt, der vielleicht jetzt auf den ersten Blick mit Feminismus gar nicht so viel zu tun hat. Aber du hast es vorhin schon erwähnt, dass du an den Puppen auch das Abseitige spannend findest. Mhm. Und das, wo es dunkel wird. Auch darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht. The Dark Side of Dolls haben wir das genannt. Und Puppen sind uns ähnlich und können deshalb auch unheimlich sein. Und das macht sie zu ganz ausgezeichnetem Stoff für Filme. Zum Beispiel Pinocchio, Mary Shelleys Frankenstein oder Chucky die Mörderpuppe. Was macht aus deiner Sicht diese Filme so reizbar? Reizbar, reizvoll. Ist schon recht spät.
Beides,
da kann man ja mal sagen, denn die Sonne geht gerade unter. Es ist wirklich spät, wenn wir uns jetzt hier verhaspeln. Liegt es an der späten
Stunde. Man schaut das Licht an.
Aber auch passend jetzt über die düsteren Themen zu sprechen.
Ja, ich habe es auch so in dem Buch so wahrgenommen, dass du auch irgendwie auch was übrig hast für diese Filme.
Auf jeden Fall.
Weil wir nämlich nicht so sehr.
Ich habe sehr viele.
Wobei Frankenstein liebe ich in allen Varianten. Okay. Schon als Buch und als Film.
Ich habe als Jugendliche immer, meine Mutter hat in der Videothek gearbeitet und ich habe dann immer zwei.
Goldkorn.
Ich habe dann immer zwei Filme mit nach Hause genommen. Zuerst so eine Komödie, so eine seichte Komödie und nachher ein ganz schlimmer Horrorfilm. Und dann habe ich mich gar nicht mehr getraut, mit dem Hund Gassi zu gehen, weil ich so Angst hatte. Aber ich habe wirklich sehr viele Horrorfilme konsumiert. Ich glaube, also das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine andere Theorie. Kinder gehen sehr angstfrei durch die Welt. Und wenn sie eine verlassene, vielleicht auch ein bisschen so eine verwahrloste Puppe auf einem Dachboden finden, gehen sie hin und spielen mit dieser Puppe und denken sich, Ma, ich habe eine Puppe gefunden. Und eine erwachsene Person geht in diesen Dachboden und empfindet ein Unbehagen mit dieser Puppe, was unheimlich ist. Mhm. Und wir denken uns da in eine andere Welt hinein als Kinder. Und ich glaube, es hat vor allem auch damit zu tun, dass Puppen uns so ähnlich sehen. Und das ist der einzige Gegenstand, der aussieht wie wir, aber doch fremdartig. Also, aber ich finde jetzt eure Waldorfpuppen nicht so unheimlich, weil sie jetzt auch hier so liegt und einen ähnlichen Effekt haben könnte.
Ja, aber die können wenn die dann zerliebt sind, wenn die Haare dünn werden, die bekommen auch etwas. Also ich finde das Bild mit dem Dachboden, das ist ja, kommt ja auch im Buch vor, ich finde das ein ganz so eine schöne Selbstprobe, mal so, wie würde man reagieren und was löst das aus und warum wird das ausgelöst?
Und auch ein ganzer Raum voll mit Puppen, also das wird ja dann spooky.
Tausend Augen, Puppenaugen, die auf einen gerichtet sind. Ja, du schreibst dann an der Stelle genau, was du gerade gesagt hast, das liegt daran, dass sie uns so ähnlich sind. Ich glaube, es liegt doch daran, das hatten wir damals in der Folge so rausgearbeitet, dass sie irgendwo zwischen Leben und Tod sind. Ne? Also da ist irgendwie was, wir können sie einerseits mit unserer Fantasie sofort zum Leben erwecken und gleichzeitig wissen wir, dass sie nicht leben. Mhm. Sie sind ja in irgendeiner Zwischenwelt, in so einem Zwischenzustand, dass das so das Unheimliche auch mit ausmacht.
Auf jeden Fall, ja, natürlich. Das ist das springende
Bedrohliche dann auch. Ne?
Und damit spielen auch diese Filme. Genau. Nicht? Das ist ja auch Chucky, die Mörderpuppe, ist ja auch eine spannende Geschichte, weil da geht es ja dann darum, dass ein Serienmörder stirbt in einem Spielzeugladen und da ist eine Puppe. Und diese Puppe erwacht zum Leben. Es gibt so einen Voodoo-Zauber, der dann auch irgendwie vonstatten geht. Und diese Puppe lebt plötzlich und hat dann die Seele von diesem Serienmörder und ist dann ein Geschenk für einen Jungen, ich glaube, der heißt Andy, und bringt dann die BabysitterInnen. Genau. Und auch bei Frankenstein haben wir ein ähnliches Thema, dass hier ja auch etwas zum Leben erweckt wird. Hier zusammengenäht aus toten Körpern, was ja noch einmal alles unheimlicher macht.
Nie gesehen, den Film, ehrlich gesagt.
Da gibt es ganz viele Varianten.
Ja.
Da kommt ja dann der spannende Aspekt auch hinzu, dass dann dieses Wesen, das lebendig wird, nicht mehr sterben kann und sich sehnlichst eine Gefährtin oder einen Gefährten wünscht, um eben nicht alleine zu sein. Und das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt.
Und das ist ja auch etwas, also ich habe das Buch leider noch nicht zu Ende gelesen, das Original Frankenstein von Mary Shelley. Aber da kommt das ja noch viel stärker wie in den Verfilmungen dann raus, weil die Verfilmungen ja oft sehr spielen mit diesem Moment.
Ja.
Und das ist ja auch der Punkt, das ist auch bei Chucky die Mörderpuppe, die Kamera ist auf diesem Gesicht drauf und man ist genau bei diesem Moment dabei, wo die zum Leben erweckt und die Augen aufreißt.
Ja, wie wird das dramaturgisch gelöst, ne? Wie wurde das technisch gelöst?
Auch, und hier ist die Urangst des Menschen, etwas, was tot ist oder nicht lebt, wird zum Leben erweckt. Und das ist ja auch bei den Zombies zum Beispiel so, die ja auch aus dem Grab heraus, die Arme herauf, deswegen sind die auch Friedhöfe. Doch was Unheimliches, weil irgendwo die Angst schlummert, es könnte doch etwas leben.
Ja. Eben, und dieses Ungewisse, dieses, was wir nicht wissen, was wir nicht kennen, wo wir etwas erahnen und auch was mit unseren Ahnen, unseren Vergangenen zu tun hat, ne? Das spielt ja auch noch mit rein, das ist sehr spannend.
Und das ist auch an Puppen unheimlich. Und wir bekommen so oft das Feedback, so beginnen wir, glaube ich, auch die Folge, wenn wir erzählen, was wir beruflich machen, entweder Begeisterungsstürme oder Puppen unheimlich, habe ich mich schon immer vorgegruselt.
So, ja, ne? Entweder auch wie süß
oder oh, wie gruselig. Ja, das ist irgendwie, das ist eine ganz dünne Linie irgendwie, ne? So von, und das hat was mit, ja, das hat was mit diesem Tod- oder Lebendig-Aspekt zu tun. Da können wir gleich auf die, zum Abschluss noch, das Highlight, die Sexpuppe. Das fand ich ganz toll, dass du es mit drin hast. Das habe ich auch nochmal so ein bisschen, also habe ich echt auch nochmal was dazu gelernt, weil ich mich damit, habe ich auch schon mal auf dem Schirm gehabt für uns als Thema, aber traue ich mir auch nicht so richtig zu irgendwie. Da werden Puppen zum Objekt der Begierde. Schmuddelecke oder moderne Form von Sexualität? Wie hast du das für dich eingeordnet?
Ich fand es auch, also ich bin ja grundsätzlich einfach ein neugieriger Mensch und ich fand es sehr spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es gibt ja auch da sehr verschiedene Varianten irgendwie mit der Entstehung der Sexpuppen, die ja dieses, so wie ich das noch kannte, das waren einfach aufblasbare Puppen, die wirklich in der Schmuddelecke waren. Und jetzt haben wir eine Weiterentwicklung dieser Puppen, die sich auch Real Dolls nennen. Und es gibt ja eine sehr, also eine, wie soll man, fast eine Revolution eigentlich in dieser Sexpuppenanmutung,
die völlig sehr neue Welt für echt, mich, ehrlich gesagt.
Sie sind sehr, sehen sehr echt aus und fühlen sich echt an. Das sind, das ist eine Silikonhaut. Die fühlen sich an, die können sich anfühlen wie echte Menschen. Und es gibt eben auch schon die Fortführung mit KI. Also es gibt, es wird irgendwann Sexpuppen geben oder es gibt sie auch schon, die sprechen können, die sich bewegen können und die tatsächlich so eine Art eigenes Leben führen.
Und dann auch in Beziehungen gehen können anders, ne?
Ja, also hier habe ich mich dann nicht weiter vertieft. was mit KI, das fände ich auch noch sehr, sehr spannend. Also ich kann auch noch einen Roman empfehlen übrigens, den ich in meiner Funktion als Programmleiterin herausgebracht habe, nämlich Hotel Love von Petra Piuk.
Ah, den hatte ich mir auch aufgeschrieben.
Spannend. Ja, das ist eine Art, also die Protagonistinnen heißen auch Roman und Julia. Mhm. Und das ist eine Art, also Roman checkt im Hotel Love ein und er hat 6 Tage Zeit, um seine Traumfrau zu ehelichen. Es wird ihm ein Roboter auf das Zimmer geliefert, genau so, wie er es bestellt hat, nämlich nach dem Vorbild seiner Ex-Frau, nur mit einigen
Verbesserungen.
Genau. Und dieses Buch erzählt darüber, wie er damit auch kolossal scheitert.
Also wie er eigentlich sich wieder trifft dann in dieser Puppe.
Genau,
wie er sich in seiner Partnerin gesehen hat und dort gescheitert ist.
Und im Prinzip scheitert er daran, weil er sich selber, also weil es eine Spiegelung seiner selbst ist.
Er scheitert an sich und das ist nicht...
Er scheitert an sich. Ja. Er hat eben nicht neue, was ich vorher gesagt habe, keine neuen Antworten bekommen, sondern nur seine Fragen oder seine Antworten reproduziert, ohne mit Realität abzugleichen. Ja. Und wenn man, das ist das Ergebnis, wenn man seine eigene Schiene fährt,
Und was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus, dass Sexpuppen immer natürlicher werden?
Ja, ich habe so verschiedene... Also es gibt natürlich große Kritik an Sexpuppen an sich aus feministischer Perspektive, weil eine Sexpuppe kann... Also es kann keinen Konsens geben. Der ist hier einfach nicht da. Betreiber wie Philipp Fussenegger vom Cybercell in Berlin. Also es gibt ein
immersives... Das musst du nochmal
Genau, das hast du auch erzählen. In deinem Buch, ne?
Ah ja, genau, vielleicht erzähle ich das noch.
Es gibt, wusste das nämlich auch nicht.
Ein immersives Puppenbordell in Berlin, heißt Cybercell und ist von einem Filmemacher Philipp Fussenegger quasi gegründet worden. Und... Was habe ich kurz einen Hänger?
Was es über unsere Gesellschaft aussagt, dass die Puppen immer echter werden, die Sexpuppen.
Ja, ja, genau. Also eben, der hat dieses immersive Puppenbordell hier auf die Wege gebracht und es ist möglich, anonym einzuchecken. Also du kannst ja online eine Puppe buchen, einchecken und im Prinzip nach deinen Bedürfnissen, auch das nach deinem Motto vielleicht auch, also er geht da auch in eine Fantasy-Richtung, Sex mit einem Alien und hat da durchaus sehr spannende Ideen. Also das eine ist, er sagt in Podcasts, wo er auch über das Bordell spricht, er sieht eine Sexpuppe eher wie ein Sexspielzeug, also eine Art erweiterter Dildo. Ein Dildo ist ja auch nichts anderes und eben die Puppe ist ein Spielzeug. Und sie versuchen schon auch kreative neue Wege zu gehen. Eben, es ist zum Beispiel auch möglich, Sex mit sich selber zu haben, mit einer VR-Brille, also wirklich in andere Welten einzutauchen. Es gibt auch eine im Prinzip fluide Sexpuppe, der zum Beispiel ein Schwanz wächst, wenn sie erregt ist. Das finde ich ja auch extrem spannend. Und auch so ganze Geschichten dahinter. Also es gibt eine Vampirin, die auf der Suche nach Sperma, es ist Spermajägerin, also es gibt durchaus kreative Geschichten, was sie sehr unterscheidet von einer üblichen Sexpuppe, die jetzt in einem üblichen Sexbordell ist. Trotzdem entlässt es uns nicht aus dieser Verantwortung, weil auch wenn man dort, kann man eine Voice Queen auch dazu buchen. Das heißt, eine reale Person ist zugeschaltet in den Raum und spricht mit der Person. Also muss man es aber nicht dazu buchen. Und es gibt aber trotzdem keinen Konsens in dem Sinn. Und es gibt auch Fälle von Puppen, die zum Beispiel verunstaltet worden sind in den Puppenbordellen. Die Betreiber sagen in den Interviews alle, es kommt nicht so häufig vor. Natürlich ist immer die Frage, wie oft, also was ist tatsächlich die Realität, wie schaut es da hinter den Kulissen aus? Aber ja, es entlässt uns nicht mit dieser Frage, was macht es, wenn wir mit Sexpuppen zu tun haben, was macht es mit der Sexualität und ist es halt nicht eigentlich die Fortführung und die ultimative Objektifizierung der Frau.
Ja,
und wenn dann auch noch die Puppen, also das ist ja eben auch, was dazukommt. Wir haben hier, also Barbie ist nichts dagegen. Wenn man sich mal diese Puppen anschaut, die haben so überdimensionierte Brüste. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben in der Realität gesehen. Es sind sehr jugendliche, also gerade in Japan sind diese Kokeshi-Puppen ja in, aber auch diese Sexpuppen, die ein bisschen an die Kokeshis erinnern. Es ist ja sehr dieser jugendliche Körper, der schon eher Richtung Kind geht und auch einen neuen problematischen Aspekt aufmacht. Und so ganz kommen wir aus dieser Ambivalenz der Sache nicht ganz raus. Nee. Und was halt noch spannend ist, es gibt eben auch in Japan, ich würde jetzt mal sagen, jetzt in Österreich, in Deutschland sehe ich jetzt noch nicht so den Sexpuppen-Trend, dass jede Person eine Sexpuppe bei sich zu Hause stehen hat. Die sind im Moment auch sehr, sehr teuer, also meines Wissens kosten diese Real Dolls ungefähr zwischen 800 und 1500 Euro und aufwärts, je nachdem, was man dann will.
Günstiger als ein Auto.
Ja. Und in Japan ist das aber schon ziemlich Programm geworden. Und auch in Korea gibt es im Prinzip so eine Art Spaltung zwischen den Geschlechtern. Die Frauen, die sagen, ich bin einfach müde und wütend und ich mag nicht mehr. Ich will keine Beziehung mehr, ich will keine Ehe, ich will keine Kinder und ich will keinen Sex. Und das ist die 4B-Bewegung in Korea. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Manosphere, die Männer, die sich im Prinzip auch in eine Art eigene Welt begeben, in ihre eigene Bubble von Frauenfeindlichkeit. Und die dann sagen, die Frauen, was die jetzt alles wollen, die sind mir unter Anführungszeichen zu anstrengend. Und vielleicht habe ich es mit einer Puppe leichter. Und das ist so eine Situation, die im Prinzip, also es ist ja auch hier, es gibt ja immer wieder Artikel darüber, dass vor allem heterosexuelle Frauen an den Dating-Plattformen verzweifeln. Und irgendwie auch das Dating aufgeben aus Enttäuschung und Prinzip, ich habe keine Antwort darauf. Das ist diese Beobachtung, die ich habe. Und ich weiß gar nicht, ob man das eine so mit dem anderen in Bezug setzen kann. Aber es ist eine Entwicklung, die in Japan, Korea noch stärker ist als hier, aber auch hier schon so langsam vonstatten geht.
Und ich denke, das wird auch... Unsere Gesellschaft geht ja immer mehr dahin, dass wir uns auch immer mit unseren Handys oder sonst wie unterhalten, dass wir immer weniger wirklich in den Kontakt mit dem anderen Menschen gehen, der natürlich auch Konflikte birgt. Und wir uns immer mehr davor scheuen, diese Konflikte wirklich zu leben und den anderen zu verstehen zu wollen. Mhm. Und das...
Ja, wo bringt uns das hin als Gesellschaft?
Ja, das Gefährliche an all diesen Dingen, also auch wenn eine Sexpuppe mit einer KI funktioniert und wir ja alle nur mal mit ChatGPT und anderen KI-Sprachmodellen sprechen, diese Modelle reproduzieren das, was ich hören möchte. Ja. Also ein ChatGPT sagt mir nicht seine ehrliche Meinung, es ist kein Mensch, sondern es ist ein Algorithmus, der versucht, quasi, dass ich einen Nutzen habe, dass ich dieses Modell auch gern habe und dann bereit bin, Geld zu investieren. Es geht im Endeffekt auch darum, dass ich Geld bezahle für diese Modelle. Und irgendwann reproduzieren wir nur mehr uns selbst und es gibt keine Antworten auf Fragen, die ich nicht gestellt habe. Und auch nicht eine Fantasiewelt von einem Objekt wie eine Waldorfpuppe, die nicht vorgezeichnet ist, sondern es ist alles eine Art Algorithmus, der von mir ausgeht und versucht, mich zu befriedigen.
Ja, es gibt keine Beziehung mehr.
Und keine Überraschung.
Keine Überraschung. Und wenn es das nicht gibt, dann ja.
Und auf
was ist das für ein Leben?
Und auf der anderen Seite gibt es aber doch ganz, wenn ich jetzt wieder an die jungen, vor allem, also ich lebe es halt vor allem bei jungen Frauen, diese Welt, die etwas, also junge Frauen, die für sich einstehen, die etwas verändern wollen in der Welt, ne? Auch junge Männer. Also das wird auch immer stärker, ne? Also ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft wird alles kocht extrem hoch. Und es, wie du vorhin dieses Bild hattest von diesem Topf, wo alles gerade aufbricht und wo sich dann hoffentlich ein neuer Weg, ein gleichberechtigter Weg finden wird. Aber wir wissen es nicht.
Genau, und meine, die Optimistin in mir sagt, also ich gehe jetzt nicht den radikalen Weg weiter und sage, wir werden alle, die Männer werden mit sechs Puppen leben und Frauen leben dann auf einer Insel mit Frauen, das war ja die letzte Umfrage, sondern ich glaube, dass wir im besten Fall eine diverse Gesellschaft haben, die auch ausbricht aus diesem binären Geschlechtermodell und in der... Ja, das, was jetzt vielleicht so brodelt und so auch irgendwo auch verhärtet ist, dass das einen guten Weg weitergeht. Mhm. Und vielleicht stehen wir am Anfang einer Revolution. Das sagt die Optimistin in mir, die Pessimistin lasse ich heute nicht mehr zu Wort kommen.
Ja, und das, da kommt mir wieder der Weg zur Permakultur. Ich habe mich lange mit Permakultur beschäftigt. Und da ist eben auch ein Punkt, wie wichtig Diversität ist. Also wenn wir in die Natur schauen, dort, wo am meisten vorkommt, ist das Leben am größten. Und das können wir uns eigentlich nur zum Vorbild machen. Also wir müssen uns in all unseren Facetten einfach zulassen.
Genau.
Das ist schon ein richtig schönes Schlusswort. Aber ich will das Schlusswort gern Tanja geben.
Bevor Tanja das Schlusswort hat, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich nicht mehr weiß.
Nicht mehr als immer.
Nein. Nee, eins fand ich nicht genau wie immer. Nee, eins fand ich auch sehr schön, das mir noch habe ich aufgeschrieben, dass du über das Klischee der Voodoo-Religion aufgeräumt hast. Das finde ich so wichtig, dass eben die Puppen, es nicht darum geht, mit Puppen anderen Menschen Schaden zuzufügen, sondern den Schaden durch die Puppen abzulenken, also in sie rein und damit abzulenken. Das fand ich sehr wertvoll. Und dann... Ein Satz auf Seite 60. Ich weiß nicht mehr, was es war. Den habe ich mir auf jeden Fall hier vermerkt.
Das ist kurz vorm Ende.
Ja, den habe ich mir vermerkt. Den fand ich so wichtig, dass ich das gesagt haben wollte.
Und das ist ja auch so schön, weil du das Beispiel rausgreifst, dass oft der Blick darauf, also das ist ja auch zum Beispiel eben diese ganze Voodoo-Sache und auch Zombies. Es ist ja auch total interessant, kommt ja auch aus der Voodoo-Religion. Ja. Zombie ist eigentlich ein gesteuerter Mensch, also eigentlich ja ein Bild unserer Gegenwart. Ja. Wir sagen manchmal in Österreich auch, also wenn jemand so quasi stur arbeitet, ein Roboti. Aber eben auch durch den Kolonialismus zum Beispiel, durch die Sklavenarbeit gesteuerter Mensch. Also daher ist es eigentlich gekommen. Und es wurde daraus im Prinzip so ein Horrorszenario gemacht und diese ganze Kulturgeschichte ist da verloren gegangen. Und wir können aber Geschichten wieder neu erzählen und diesen Zweck oder den Ursprung einer Sache auch wieder herausarbeiten. Und ich finde auch das Schöne, eben zum Beispiel eine Hermine Moos wieder bekannt machen, eine Puppenmacherin, die vergessen wurde, vergessene Autorinnen wieder entdecken und so weiter. Also wir sind ja im Prinzip die Kuratorinnen unserer Gegenwart und wir müssen nicht die Krot schlucken, wie man auch in Österreich sagt, sondern wir können es neu gestalten und verändern.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Moment eben in unserem Leben, dass wir die Dinge, überhaupt Geschichte, auch anders anschauen können und aus anderen Blickwinkeln sehen. So, was war bei Seite 60? Oh Gott, jetzt habe ich keine Brille. Eine gute Gefährte, vielleicht erkannte ich schon das. Ja, schon mit. Sprecht ihr nochmal weiter? Oder unruhiger Zustand der Bewegung, Menschwerdung.
Laura!
Das hast du irgendwo geschrieben.
Ja, da steht was.
Hier, da! Warte, wo ist es?
Mit der Puppe, mit der Raupe.
Diese,
und der
Verpuppung. Es ist ein neuer Zustand, in dem die Raupe und das Kind sich im besten Fall ein Leben lang verpuppen und entpuppen, sich verwandeln und verändern. Dieser unruhige Zustand der Bewegung ist vielleicht die eigentliche Menschwerdung. Das fand ich einen sehr, sehr, sehr schönen, wichtigen Satz.
Und also interessanterweise hatte ich mir genau diesen Abschnitt für unser Schlusswort überlegt. Das haben wir so oft gesagt. Das geht dann so schön so. Also ich fand das, ja, du schließt dann mit diesem Bild des Schmetterlings so von Verpuppung und Entpuppung und die lebenslange Verwandlung und schreibst dann abschließend, vielleicht ist es das, was ich mit der Puppe verbinden möchte. Die Neugier, der offene Blick, alles ist möglich. Das fand ich ganz, ganz berührend. Und deswegen meine letzte Frage an dich. Was ist das Wichtigste, was du bei der Arbeit an deinem Buch über Puppen gelernt hast?
Ja, ganz genau das und eben eigentlich auch was, und ein großes Kompliment an euch, was ihr eigentlich für eine wichtige Arbeit macht und was ihr eigentlich hier hinterlässt, eben dieses alles ist möglich und es ist ein reicher Schatz, eine Puppe, die, und das ist auch das Schöne, das mir jetzt begegnet mit dem Puppenbuch, wie sehr mir Geschichten zugetragen werden von Puppen, die so eine wichtige Bedeutung im Leben von Kindern und auch erwachsenen Menschen immer noch haben. Und genau, dass die Puppe einfach ein faszinierender Gegenstand ist, der die Menschheit immer schon bewegt und beeinflusst hat, also quasi jedem Menschen geholfen hat, dabei Fuß zu fassen im Leben, ob das den Zweck hat, einen Geist wegzuhalten oder irgendwie Gefährte dann im Tod zu sein. Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele Aspekte und ja, ich finde, die Puppe ist ein faszinierender und magischer Gegenstand.
Das sehen wir ganz genauso.
Und ich habe mir wieder eine Puppe nach Hause geholt und mich für die Muñeca Kitabena entschieden. Das war ein Geschenk von einer Frau bei einem Abendessen. Und ich finde, das ist ein unheimlich schöner Gegenstand, den ich jetzt in meinem...
Das kleine Sorgenpüppchen.
Das kleine Sorgenpüppchen, das ich jetzt bei mir trage.
Das ist schön. Das ist schön. Man kann die Puppenliebe, die mit der dein Leben begann, schließt sich jetzt nochmal so der Kreis, dass du dir noch eine geholt hast.
Und genau. Und wie ich das vorhin verstanden habe, ist sie auch gleichzeitig schon wieder der Sprung in dein eventuell nächstes Buch. Weil das ja aus so einem Generationen...
Das stimmt natürlich.
Kam, ne? Da fiel mir auch sofort die Matroschka ein.
Genau.
Als du das erzählt hast mit den Generationen. Ne? Die Matroschka, die so Puppe in Puppe in Puppe. Was so oftmals sind es wohl auch sieben für die sieben, ja, so die Linie von sieben Generationen, was man immer noch so zurückverfolgen kann. Da wirst du bestimmt auch was ganz Spannendes draus machen. Da bin ich schon ganz gespannt auf dein nächstes Buch.
Und ich fand das auch so einen schönen Gedanken von eurer Folge, eben, dass die andere Frau in sich getragen hat. Und das ist wirklich auch ein schönes Bild. Und auf der anderen Seite eben auch dieses, es ist eine Schicht, die ich ablegen und die ich mir zulegen kann. Und ja, ich denke, dass wir selber die GestalterInnen unserer Zukunft einfach sind. Ja.
Wunderschönes Schlusswort.
Ja,
wir sind die Gestalterin unserer Zukunft.
Ja. Wir hoffen, dass wir euch Lust machen konnten auf Tanjas Buch. Und ich möchte nochmal die wichtigsten Infos sagen. Also es heißt Die Puppe. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Erschienen in der Reihe Dinge des Lebens im Residenzverlag mit Illustrationen von Hanna Zeckau, 64 Seiten, 15 Euro. Und dieses Buch hat Tanja für euch geschrieben, liebe Hörerinnen. Kauft es zahlreich, verschenkt es und macht damit auch Menschen Lust auf Puppen, die vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte haben. Ich finde, das ist auch ein ganz schönes, ja, ein schöner Einstieg auch in ein ganz großes Feld. Also es werden hier ganz viele Themen angesprochen, dann kann man nochmal anknüpfen. Tanja hat ja auch jetzt noch das eine oder andere erwähnt, Filme, weitere Literatur, unser Podcast. Also man kann da wunderbar eintauchen.
Oder die anderen Bücher von Tanja auch noch.
Natürlich das auch. Das werden wir auch alles in den Shownotes nochmal aufschreiben. Und Laura und ich werden ein Exemplar auch verlosen hier von der Puppe und vielleicht signiert Tanja uns das Buch sogar noch.
Natürlich.
Und bis kommenden Sonntag, den 24. Mai 2026, könnt ihr dann bei Instagram, denke ich, wenn wir das machen, in den Lostopf springen und drücken wir euch jetzt schon die Daumen. Herzlichen Dank, Tanja, für das Gespräch,
für
das wunderbare Buch und für die vielen Gedankenanstöße jetzt im Gespräch, auch im Buch.
Ja.
Danke, dass du den weiten Weg gekommen bist. Und alles Liebe weiterhin für dich.
Und danke für euren Podcast.
Ja, also ich muss wirklich nochmal sagen, das Buch hat mir wirklich nochmal eine neue Welt und die Wichtigkeit dieser für mich neuen Welt geöffnet. Und dafür danke ich dir.
Dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle.
Ja.
Bis zur nächsten Folge.